Hallo zusammen und herzlich willkommen. Sie hören den Podcast Gebäudewende. Mein Name ist Bia Kund-Ludwig. Ich bin Chefredakteurin des Gebäudeenergieberater. Mein Thema heute: Braucht die Energieberatung ein eigenes Berufsbild? Dazu habe ich Stefan Bollen eingeladen. Er ist Vorsitzender des Energieberatenden Verbands GEH. Hallo Stefan.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Stefan, du bist erst seit ein paar Monaten im Amt und hast dich in dieser Zeit mit vielen darüber unterhalten, wie es weitergehen soll mit der Energieberatung. Hat denn dabei auch das Thema Berufsbild eine Rolle gespielt?
Das Thema Berufsbild ist in jedem Gespräch spielt es eine Rolle, weil wir haben ja 80 Millionen Bundestrainer im Fußball und so haben wir auch fast 80 Millionen Energieberater scheinbar in Deutschland. Jeder hat irgendwas dazu beizutragen und wenn es darum geht, Fachkompetenz, ich nenne es jetzt mal zu bündeln und zu beschreiben, dann gucken mich viele an und sagen, was ist ein Energieberater eigentlich hier? Und dann muss man erstmal sehr, sehr lange erklären. Also ich glaube, für die Klarheit, Wahrheit und Transparenz wäre es ganz gut, wenn Energieberatung ein Berufsbild bekäme. Und genau, da war der GEH ja auch schon sehr stark auf dem Weg vor meiner Zeit und jetzt bündeln wir das und dann müssen wir das auch dringend fokussieren, nach vorne tragen können.
Wir machen hier als Magazin jedes Jahr eine Sommerumfrage. Da haben dieses Jahr 2/3 der Leute, über 700 Leute haben teilgenommen, erklärt, dass ihnen das Berufsbild wichtig ist. Wozu braucht man das denn? Es gibt doch eine Zulassung über die Effizienzexpertenliste. Reicht es nicht?
Also es reicht deswegen nicht, weil die EEE-Liste ja dann der Nachweis, der praktische Nachweis ist, die Spezialisierung ist und das verjüngt sich dann tatsächlich schon auf weitere Qualifikationen. Dazwischen allerdings für öffentliche Verwaltung, private Verwaltungen, Kreditinstitute, überall werden Energieberater gesucht und ich glaube, dass Energieberatung als Berufsbild sozusagen das Fundament nachher sein wird für alle Spezialisierungen obendrauf. Die EEE-Liste war ein hervorragender Beginn und ist ja auch nach außen Qualitätsmerkmal. Dazwischen, glaube ich, oder davor geschaltet wäre es aber ganz gut, ein Berufsbild zu haben, worauf denn alles fußt.
Das heißt, man braucht ein Berufsbild, das breiter ist als die Zulassung für die Energieeffizienzexpertenliste.
Das glaube ich schon, ja. Das ist meine persönliche Auffassung. Ob das sich jetzt mit allen Fachleuten, die sich mit dem Thema schon befasst haben, deckt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das richtig ist, dass wir Energieberater mal richtig beschreiben anhand der Tätigkeitsfelder, so wie es uns Europa vorgibt. Auf welchen Feldern sind wir eigentlich? Welche Verlässlichkeit hat eigentlich jemand, wenn er einen Energieberater anruft? Ich glaube, es gibt ganz viel von Verbraucherzentrale, es gibt ein bisschen zur EEE-Liste, auch darüber hinaus noch Spezialisierung. Aber ich glaube, das mal zusammengebunden, ein Fundament zu beschreiben, was die Mindestqualifikation wirklich da sein sollte, das haben wir noch nicht in der vollen Breite. Ich glaube, ausgeprägt ist es ein bisschen ausgeprägt ist überall schon. Bin ja selber Energieberater HWK, aber auch damals zwar nur beobachtender Akteur, aber als dieses Thema Gebäudeenergieberatung HWK kam. Aber wenn Energieberatung ein überragendes öffentliches Interesse darstellt und in jedem Gespräch spielt es eine Rolle mittlerweile, dann glaube ich, sollten wir uns hinsetzen und das tatsächlich mal so beschreiben, dass jemand, der einen Energieberater sucht, eine verlässliche Qualifikation vor sich hat. Und wenn es um staatliche Fördergelder geht, finde ich das hervorragend, wenn man das nochmal immer auch abprüft, Qualifikationsmerkmale immer wiederholt, damit man bei den staatlichen Fördergeldern tatsächlich immer jemanden hat, der fit ist. Willst du mal mit einem Beispiel? Ich bin ja Handwerksmeister, ne? 1996 die Prüfung gemacht und alle glauben, der Handwerksmeister an sich, oh, das ist ganz toll. Aber seitdem musste ich zwar immer mal kleinere Fortbildungen machen, aber eigentlich der Titel zählt einmal. Insofern glaube ich, wenn man das Berufsbild hätte, dann hätte man den Beruf für Energieberater und darauf hinaus geht es dann sozusagen die Spezialisierungen und für die Finanzen auch, also für die Fördergelder auch der Nachweis, dass der Energieberater immer up to date ist. Ich glaube, in dem mittleren Teil müssen wir mal jetzt alles zusammenbinden von Juristen. Da ist, glaube ich, ganz viel auf dem Weg gewesen und auch im Moment nur in der Warteschleife aufgrund der Tagesaktualität des Jahres, zumindest nicht mir so oft über den Weg gelaufen. Aber in jedem Gespräch, überall kommt die Frage auf, was ist ein Energieberater, was kann ein Energieberater und so weiter. Insofern brauchen wir das dringend. Und ja, ich glaube, das ist ein Kommunikationsprozess und dann anfangen und die dicken Bretter bohren, die man dafür braucht. Ja.
Du hast jetzt vom Beruf Energieberater gesprochen. Wir haben in unserer Sommerumfrage nach dem Qualitätssiegel-Zertifikat gefragt. Da haben 2/3 gesagt, dass sie das für sinnvoll halten in der Außenkommunikation und auch um Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger abzuholen. Was ist denn die Meinung des GEH dazu? Ist es ein sinnvoller Ansatz oder bringt es nur noch mehr Bürokratie?
glaube, dass wir Qualitätssiegel, ein freiwilliges Qualitätssiegel, glaube ich, wäre für uns sehr gut. Warum sind so viele Kolleginnen und Kollegen für Qualitätsprüfungen, Qualitätssiegel? Weil wir uns auch abheben wollen von denen, die eben nicht so gute Beratung machen, also von den schwarzen Schafen, ich will es mal so ausdrücken. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Hilferuf derer, das war ja in der Sommerumfrage 22, glaube ich, war es auch schon ein großes Thema. Also alle, die gute Arbeit machen, hätten gerne das auch nochmal so dokumentiert, dass sie sich von den schwarzen Schafen abheben können. Und ich halte das für auch wirklich notwendig. Dafür ist der Beruf zu wichtig geworden und unsere Qualifikation zu nachgefragt, als dass wir schwarzen Schafen da jetzt ein Feld überlassen sollten. Da müssen wir gegenhalten. Deswegen war das auch Thema bei uns im Vorstand schon. Und es war auch Thema, große Medienhäuser, europäisch tätig, Schwerpunkt Deutschland wieder, interessieren sich auch dafür. Ja, es gibt ja Makler, die schon bewertet wurden, Hausverwaltungen, Arbeitgeber und da gibt es auch Bewegungen, auch Energieberater zukünftig mit einem Qualitätssiegel auszustatten. Ist die Frage, ob man das privat organisieren sollte oder ob wir als Energieberaterverband zusammen mit den staatlichen Institutionen da nicht vielleicht auch eine Vorreiterrolle einnehmen sollten.
Das heißt, es würde dann einmal die Zulassung für die Energieeffizienzexpertenliste geben und für einen breiteren Kreis dieses Qualitätssiegel. Würde das denn wirklich für mehr Transparenz sorgen oder würde das nicht noch mehr Verwirrung bringen, wenn es zwei Qualitätsebenen gibt?
Also die EEE-Liste ist ja eingeführt worden. Ich war ja damals nicht dabei, aber nach dem heutigen Stand, dass tatsächlich die Qualifikationsnachweise, die praktischen Nachweise vorhanden sind, dass der EEE das, was er tut, auch wirklich kann und deswegen auch staatliche Beratungsgelder dafür freigegeben werden für die Tätigkeit. Ja. Und ich glaube aber, dass es viele Energieberater gibt, die gar nicht in die EEE-Liste wollen, die sich am Markt anbieten und dann für 3 bis 5 vielleicht Unternehmen, 3 bis 5 Verwaltung, private Hausverwaltung und so weiter arbeiten, sondern nach dem Motto, ich halte mir einen eigenen Energieberater, um da tatsächlich für die zu arbeiten. Und für die wäre es, glaube ich, schon sinnvoll, weil wenn es ein Qualitätssiegel noch gäbe. Und so könnten sich in dem Bereich tatsächlich Energieberatende von ihren Kollegen abheben, wenn sie wirklich gute Arbeit machen, auch ohne in der EEE-Liste zu sein. Ich kann ja mal die Gegenfrage stellen. Das ist vielleicht im Podcast ein bisschen ungewöhnlich. Du hast ja durchaus auch einen sehr breiten Blickwinkel auf uns und siehst viele Facetten. Wie viele Energieberater gibt es denn eigentlich? Nicht EEE-Liste, sondern Energieberater, die sich als Energieberater da draußen benannt bewegen. Was glaubst du?
Boah, schwierige Frage. Also wir haben im Moment, glaube ich, 15.000 Leute in der Energieeffizienzexpertenliste und ich würde schätzen, dass es locker Faktor 10 mehr sind.
Faktor 10? Ui, nee, das hätte ich jetzt nicht. Ich bin bei knapp Faktor 5 tatsächlich. Das heißt, da ist noch ein sehr großer Markt, wo wir tatsächlich als Energieberatende auch hingucken müssen. Die Fokussierung EEE-Liste ist sozusagen das, wie der Fußball, habe ich mal gespielt, deswegen. Die EEE-Liste ist Champions League, ja. Da gibt es auch unterschiedliche Gruppen, ne? Nicht Wohngebäude, Wohngebäude und so weiter, klar. Und nicht jeder kann in seiner Gruppe Nummer 1 sein. Okay, ja, aber auch nicht jeder kann Champions League spielen. Ja, in Deutschland ist sogar die dritte Liga, sind die Stadien voll. Ja, und wir kommen ja sicherlich nachher nochmal auf Existenzgründer, die es auch schwer haben zu starten. Aber da draußen, glaube ich, ist ein viel größerer Markt von Akteuren und wir müssten wirklich da auch ran, auch diesen mitzudenken, nicht nur EEE-Liste.
Gibt es denn zum Inhalt dieses Berufsbilds vom GIH schon konkrete Vorschläge und Ideen?
Also bei uns ist zuständig die Gisela Renner und da gibt es durchaus Überlegungen, auch ein ausgeprägtes sozusagen Papier, was muss passieren. Und also es ist so, weil das Thema, glaube ich, hatten wir, glaube ich, auch vorweg, technische Berechnungen gehören die dazu. Ne? Also wie viele Energieberater machen auch heute Heizlastberechnungen, also systemische Ansätze, aber nicht immer nur, wie es jetzt auch in der Politik vor kurzem ja diskutiert wurde, Stichwort Effizienzhaus 40, welche, also nicht immer gleich den ganz großen Schritt, sondern viele kleine Einzelschritte, aber in der richtigen Reihenfolge, sodass sie sich auch nicht widersprechen und vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle einen Rückschritt machen. Also systemisch über einen längeren Zeitraum wirtschaftliche Begleitung und wirtschaftliche Berechnungen. Das ist deutlich breiter, glaube ich, als das, was wir in der Vergangenheit immer diskutiert haben, was im Moment von uns abverlangt wird. Und dann kommen so Themen dazu, dass das Thema GEG-Nachweise immer wichtiger wird, auch für Energieberatung und Energieberater. Also nicht nur Ausweise, sondern viel weitergehender und Audit. gibt's, werden mehr noch eine Rolle spielen müssen. Und um uns herum gibt's ja die Themen Lebenszyklusanalysen, Ressourceneffizienz, CO2-Einsparungsberechnungen, Produktionsplanung, Energieeinkauf. Also das ist unfassbar, glaube ich. Und deswegen muss man auch so ein bisschen abschichten. Was muss in den das Fundament Berufsbild Energieberater? Und dann die Spezialisierungen nochmal drüber hinaus. Und wenn wir uns angucken, ich werde auch oft gefragt, was ist ein Energieberater? Oft antworte ich, ein Kommunikator mit Fachwissen und der sich dann tatsächlich mit dem Handwerksmeister, mit dem TGA-Planer, mit dem Architekten darüber unterhält und da sein spezielles Wissen einbringt, wie man die Bauteile so verbessern kann, dass die Haussanierung insgesamt besser saniert oder auch der Hauskauf besser oder Hausbau funktioniert. Also wir sind sehr stark Kommunikatoren und wenn ich mir angucke, wie im Finanzierungsbereich Banken für welchen Herausforderungen sie stehen, wir reden ja also bei den Betriebskosten von älteren Gebäuden ja tatsächlich auf nennenswerte Beträge. Das wird auch nicht weniger werden und die Umstellung, was wird das alles kosten? Also ein Energieberater sollte zumindest auch die Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen immer mit im Blick haben. Also da gibt es schon eine ganze Menge Überlegungen, aber es ist jetzt für mich jetzt ganz schwierig. Hatte ich dir, glaube ich, auch gesagt. Ich habe mich gefreut über die Anfrage, weil aufgrund der Tagesakt- oder Monatsaktualität GEG, BEG und Co., ja, Wärmeplanungsgesetz, ist das jetzt nicht mein erster Fokus gewesen, Berufsbild. Und da hilft dann auch Sommerumfrage 23, um nochmal in die 22er zu gucken. Und wo standen wir eigentlich im Dezember? Da war der GIH mit dem Thema auf Flughöhe und sollte Tempo aufnehmen und wurde dann aufgrund der Aktualität ein Stück weit ausgebremst. Das werden wir wieder aufnehmen und dann glaube ich, werden wir das nochmal ein bisschen genauer beschreiben müssen und auch mit den Akteuren, den im Dezember und November und Monaten davor 22 sehr viel abgerundet wurde schon, um dann auch loszulegen und auch die entsprechenden staatlichen Stellen anzusprechen.
Wo werden denn diese Ideen im Moment diskutiert und wo wollt ihr da, sagen wir mal, in einem halben Jahr sein? Wen bezieht ihr ein? Was sind eure nächsten Schritte?
Also, du fragst mich ja. Mein erster Anlaufpunkt war Gisela Renner. Und die ist die Landesvorsitzende des GIH Nordrhein-Westfalen, zum Köln-Bonner Raum. Und die Gisela betreut das bei uns und hat ja, das ist, glaube ich, der letzte Aufschlag gewesen, im Juristen aus dem Bereich, also mal aus der Region Köln mit Herrn Michel, der sich da sehr stark engagiert bei dem Thema. Das letzte als Thema, sozusagen als Gesprächsleitfaden für den Vorsitzenden, meinen Vorgänger Herrn Leppich, fertig gemacht. Und die Diskussionen davor waren innerhalb des GIH, Arbeitsgruppe und der GIH selber, so wie wir aufgestellt sind, arbeiten ja, also nicht nur mit dem Energieberater zusammen, sondern auch mit ganz vielen anderen Kooperationspartnern, die dann ja immer im Konsultationsprozess dabei waren und die werden wir auch wieder aufnehmen. Also wir werden jetzt nicht alleine als GIH rausrennen und sagen, so machen wir das und so wollen wir das und jetzt bohren wir Bretter, sondern ich glaube schon, dass wir ein breites Bündnis brauchen, um zu einem Erfolg zu kommen.
Seid ihr da schon in Diskussion beispielsweise mit Architekten, mit Ingenieuren, mit dem DEN?
Mit dem DEN sind wir an der Stelle nicht in der Diskussion, mit den Architekten, Ingenieuren in unserem Verband schon. Nach außen, wie gesagt, hatte ich, glaube ich, ja eben schon mal erwähnt, Dezember 22 war der Sprung in die, nennen das jetzt etwas öffentlichere Diskussion, schon geplant. Genau, und dann kam GEG, BEG und Co. und wir waren alle unterm Wind. Viele Zuhörer, glaube ich, ahnen es. Wir machen das ja auch alle ehrenamtlich nebenbei. Und sind so ein bisschen an der Stelle ausgebremst worden. Und das wollen wir und werden wir jetzt wieder aufnehmen. Ich selber, hattest du ja gesagt, bin ja seit Mai dabei. Musste mich auch ein Stück weit einarbeiten. Und manchmal muss man mich auch ein bisschen treten, drängen. Das war dieses positives Drängen von dir. Und glaube zumindest, das rausgehört zu haben, bei allen, die in unserem Verband sich mit dem Thema Berufsbild beschäftigen, ein Lächeln erkannt zu haben, dass wir das jetzt aufnehmen. Also wir fangen an, das jetzt auf den Weg zu bringen, werden dann mit allen notwendigen Verbänden, gesetzlichen Stellen auch reden und dann gucken wir mal, genau. Also dazu gehört vielleicht für die Zuhörer, da gehören die Sozialpartner auch dazu, das heißt die Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, es gibt, wir brauchen also eine sehr große Allianz, um zu einem Erfolg zu kommen. Das ist jetzt also nicht so, man stellt einen Antrag, er geht in drei Anhörungen, fliegt zweimal wieder raus und beim vierten Mal hat es geklappt. Also das wäre schön, aber ich glaube schon, dass wir jetzt alle am Schlawickel packen können. Überragendes öffentliches Interesse ist ja für das Thema Energie benannt. Überall, spielt überall eine Rolle. Und insofern, glaube ich, haben wir jetzt auch eine Chance, wenn wir das Bündnis sehr breit stellen. Und ich glaube, um das jetzt noch ein bisschen abzurunden, an der Stelle wäre es ziemlich blöd, wenn sich die Energieberaterverbände Beine stellen. Und insofern sind wir gut beraten, den Dialog dann auch aufzunehmen. Zum DEN.
Wie ist denn, du bist ja viel in Berlin unterwegs gewesen jetzt in den ersten Monaten. Was ist denn so dein Eindruck? Stoßt ihr damit bei Bundes- und Landesregierungen auf offene Ohren oder ist es eher ein Thema, was im Moment niemand auf dem Schirm hat?
Unter dem Stichwort Qualitätssicherung schon auf dem Schirm. Unter dem Stichwort tatsächlich eigenes Berufsbild hatte ich ja gesagt, dicke Bretter sind da zu bohren. Natürlich findet man immer Zusprecher. Und wenn man sagt, ja, dann wollen wir mal loslegen. Oh nee, ah, da sind die aber, und da müssen wir die berücksichtigen. Und dann höre ich immer, die sind dagegen und so. Ich habe in meinem Leben immer eine sehr gute Erfahrung gemacht, mit denen zu sprechen, die für Bildung immer eingetreten sind, Aufstieg durch Bildung, mit den Gewerkschaften zu reden. Das ist jetzt im Energieberatungsbereich jetzt nicht ganz so opportun. Da denkt man jetzt als erstes nicht dran. Energieberatergewerkschaft gibt es ja nicht. Aber es gibt ja durchaus Berufsgruppen. Ich schaue jetzt mal in Richtung IG Metall, ich schaue in Richtung Bauwesen, ich schaue in Richtung der Schornsteinfeger, dass wir da anfangen. Und wenn wir die Arbeitnehmervertreter haben, dann sind wir bei den Arbeitgebervertretern, da werden die Bretter deutlich dicker sein. Das glaube ich, ist meine Erwartungshaltung. Und wenn wir die Sozialpartner auf unserer Seite haben, dann können wir auch loslaufen. Ich glaube, das ist also sehr kleinteilig, der Konsultationsprozess. Selbst wenn man sich vorher einig wäre, ist das, hat das noch viele Steine. Und einen neuen Beruf auf den Markt zu bringen, ein neues Berufsbild zu etablieren. Ich muss lügen, glaube ich, das letzte Jahr gab es 4 Ausbildungsordnungen, die angepasst und verändert worden sind. Also, und wenn man sich mal anguckt, was wir so alles haben, dann glaube ich, ist das ein dickes Brett. Ja, ich will aber jetzt nicht darüber philosophieren, ob das ein Studium sein muss. Das glaube ich, das brauchen wir nicht. Brauchen wir auch keine 3-jährige Ausbildung, sondern es gibt eine Grundausbildung. Wir haben alles und die Frage ist, was ist ein Energieberater? Das müssen wir beschreiben und verankern und schützen. Und es gibt unterschiedliche Wege, dahin zu kommen. Dabei werden wir bleiben und wir brauchen unterschiedlichste Akteure. Und auf Landesebene kann ich im Moment gar nichts zu sagen, wie das da gesehen wird, weil wir dazu, da habe ich zu wenig Rückmeldungen. Ich kann mir aber vorstellen, dass auf Landesebene, also die sind noch meilenweit entfernt, aber die dortigen Berufs- oder Bildungspolitiker, das auf dem Schirm zu haben, da müssen wir noch ganz schön viel tun. Aber wir sind ja regional organisiert mit meinen 13 Mitgliedsverbänden, wenn ich das oder unseren, glaube ich, können wir was bewegen.
Ich würde gerne nochmal auf den Punkt beim Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Du hast gesagt, wenn dich jemand fragt, was ist ein Energieberater, dann sagst du, Energieberater ist vor allem Kommunikator. Jetzt ist ja das Berufsbild, was wir heute haben, vor allem sehr technisch ausgerichtet. Muss man das denn bei den Qualifikationen, die da vermittelt werden, ergänzen? Und wenn ja, um welche Felder?
Also bei den technischen Berechnungen und so, also es ist sehr technisch alles und ich glaube, wo wir noch Nachholbedarf haben bei dem Thema Kühlung, sommerlicher Wärmeschutz, ganz eigentlich in der Reihenfolge sommerlicher Wärmeschutz, Kühlung, bei dem gesamten Thema Elektrizität, das sind Felder, die wir auf der einen Seite nochmal deutlich mehr forcieren müssen. Und dann haben wir aber so parallel Qualifikationen, glaube mehr Rhetorik. Brauchen wir. Ja, wir brauchen ein Stück weit, gerade dann, wenn es ein bisschen enger wird am Bau mit den verschiedenen Akteuren, auch so ein bisschen Mediationskompetenz. Und am Ende wäre es gut, dass auch die Wirtschaftlichkeitsberechnungen nochmal sozusagen eine Auffrischung oder Spezialisierung noch dazu bekommen. Ich glaube, das sind so die Felder, die mir so spontan einfallen. In meinem Hauptjob, früher war ich ja bei der Gewerkschaft Finanzvorstand, dann habe ich eine Unternehmensberatung für Handwerksbetriebe ja gegründet mit meinem Team. Machen wir Gründungsbegleitung. Und die vielen Facetten in dem Bereich der Gründungsbegleitung aus einem anderen Zweig, glaube ich, täte uns Energieberatern auch ganz gut, damit die Existenzgründer es so ein bisschen einfacher haben. Genau, das waren jetzt schon wieder ganz viele Themen, die noch zu den schon vorhandenen dazukommen, die wir ja jetzt schon immer haben. Genau.
Gut, das heißt, Berufsbild müsste einmal technisch ergänzt werden um die Bereiche sommerlicher Wärmeschutz und Elektrifizierung. Es müsste inhaltlich ergänzt werden um das Thema Rhetorik, Kommunikation und Betriebswirtschaft, würde ich es mal zusammenfassen.
Ja.
Dann wäre man ja bei einem viel breiteren Grundwissen und braucht darüber hinaus aber eigentlich auch noch eine Segmentierung und Spezialisierung, oder?
Genau, das ist ja dann auch, ne, also deswegen sagte ich vorhin, also nehmen wir mal, wir haben 15.000 Energieberater in der EEE-Liste und Faktor 5, du hast gesagt Faktor 10, also ich glaube, wir brauchen für die Energieberater, die draußen dann dem Qualitätsmerkmal, ich bin Energieberater, rumlaufen, wirklich ein sehr breites Wissen und dann brauchen wir die Spezialisierung und wenn ich mir angucke, als Sprecher meines Energieberaternetzwerkes, meine Kollegen waren jetzt gerade in einem großen Rechenzentrum, auch spannend, der Energieverbräuche. die dort sind. Und Gott sei Dank, die können das. Die beiden, die da hingegangen sind, wenn ich da stehen würde, würde ich nur staunen und ich könnte das gar nicht. Ja. Und ich stehe auch in der EEE-Liste, aber ich bin für Wohngebäude noch geeignet, für Mehrgeschosswohnungsbau. Das geht auch noch, solange es nicht zu groß wird. Und ich glaube, die Spezialisierung wird man immer brauchen, ja, damit die Unternehmen, damit die Wohnungsverwaltungen sich dann immer Spezialisierungen dazu holen können. Und das müssen wir auch immer abbilden über die EEE-Liste. Also insofern, da bin ich ja ganz glücklich drüber, aber dazwischen brauchen wir ein breites Fundament von im Rahmen einer Ausbildung, eines Berufsbildungsbildes, wo am Ende, wenn ich jemanden einstelle, der sagt, er ist Energieberater, wo ich wirklich weiß, dass er das kann. Ja? Und deswegen war es gerade, wir hatten ja den DENA-Kongress gerade, da gab es eine sehr angeregte Diskussion zum Thema Bildungsträger am Markt, ja, und kann auch berichten, dass einige gesagt haben, sie machen jetzt das zweite Mal eine Energieberaterausbildung, weil die erste Energieberaterausbildung war so schlecht, dass sie hinterher, sie haben versucht, was zu machen am Markt und konnten nicht, weil sie sind einfach für sich gescheitert und machen jetzt nochmal eine Ausbildung beim anderen Anbieter, wo ich dann die Frage auch stellte in einer Runde Verantwortlichen, sollten wir nicht drüber nachdenken, dass wir die Bildungsträger auch nochmal unter die Lupe nehmen und kontrollieren, was die unterrichten, wie sie es unterrichten und nicht einfach am Ende ein Zertifikat ausstellen und sagen, hier habe ich einen Energieberaterschein. Energieberaterausbildung ist ja nicht gleich Energieberaterausbildung. Also da sind viele Dinge noch zu tun zum Berufsbild und insofern, genau, da müssen wir ran. Aber Spezialisierung wird es immer brauchen. Jetzt mal unter uns, ich bin ja Wohngebäude, habe ich gesagt, ne? Und Wohngebäude und Effizienzhäuser. Und wenn ich mit den Kollegen zusammen für wirtschaftliche Energieberatung in einem zusammen Termine habe, dann muss ich innerlich für mich so ein bisschen schmunzeln, weil manche Dinge verstehe ich gar nicht, die dann da besprechen, weil das einfach andere Themen sind. Und dann bin ich immer froh, dass es die gibt, die spezialisierenden Energieberater. Und die sagen, oh, bei Wohngebäuden haben sie halt selber keine Lust, das ist nicht ihre Art. Fehlt ihnen die Geduld vielleicht. Und dann sage ich, oh, das ist aber für mich ganz gut, weil ich bin gerne mit privaten Eigentümern unterwegs. Und so kann man sich ja weiterentwickeln, ja. Also, und spezialisieren. Und das Thema Denkmalschutz ist ja nochmal ein anderes Thema. Bauphysikalische Zusammenhänge. Und das ist schon spannend, finde ich. Und diese Weiterqualifizierung werden wir immer brauchen. Das heißt, Berufsbild löst mitnichten die EEE-Liste ab, sondern das Berufsbild wird am Ende für mehr Qualität, mehr Transparenz sorgen. Da bin ich mir sehr sicher. Mehr Kontrolle wünschen wir uns ja alle.
Ich würde gerne nochmal kurz auf den Punkt zurückkommen, den du angesprochen hast, die Qualitätssicherung in der Ausbildung.
Ja.
Ist es denn ein Punkt, an dem ihr im Moment wirklich Handlungsbedarf seht? Es kommen ja wahnsinnig viele junge Berufseinsteigerinnen, Berufseinsteiger auf den Markt. Die Arbeitsämter beraten im Moment auch massiv in Richtung, werdet doch Energieberaterin, Energieberater. Laufen wir da im Moment in ein massives Qualitätsproblem rein?
Ganz spannend. Ich hatte gestern die Unterhaltung, der GEH hat so eine Schlichtungsstelle, ne? Und wie viele Fälle kommen da rein? Und überraschend wenig. Nun kann das natürlich auch sein, dass die Kollegen vieles auffangen. Und wir haben selber jetzt für uns neben, ich sag mal, es gibt ja mal Medienberichte und so, das gibt es immer. Und es gibt auch immer einzelne Beschwerden. Und es gibt Ansätze, dass man zum Beispiel vom BAFA und so, ja, nicht jede Energieberatung ist gut und so. Und dann gibt es ja auch Fälle für den Begriff Best Practice im Negativen. Ja, worauf sollte man wirklich achten? Das hören wir ja regelmäßig. Von den tatsächlich organisierten Energieberatern hört man das schon mal wieder weniger. Und dass jemand auf mich zukommt und als erstes nur negativ anfängt, bisher nicht passiert. Also das sind immer Diskussionsgruppen, wo das dann aufkommt. Aber tatsächliche direkte Beschwerden hören wir immer nur von Dritten. Kommen bei uns weniger an. Nun, zumindest dringt das nicht bis zu mir durch und ich werde auch nicht direkt darauf angesprochen, weiß aber aus den Gesprächen, wenn ich jetzt nicht EEE-Liste und Förderungen und private Gebäude, obwohl von Eigentümern, manchmal höre ich das schon, da war jemand, der kannte sich nicht so richtig aus, deswegen habe ich die Zusammenarbeit beendet. Aber wenn ich mit öffentlichen Stellen spreche, dann sitzen mir Fachleute in Anführungsstrichen gegenüber, die auch von sich behaupten, sind Energieberater, die mir aber wirklich haarsträubende Dinge erzählen. Und dann denke ich mir immer, frage ich manchmal, wie lange ist die Person bei Ihnen denn? Ja, seit einem halben Jahr haben wir geholt, damit wir unsere Hilfestellung bekommen. Aber dass ich das jetzt so ganz direkt im Sinne von Beschwerden auf dem Tisch, habe ich das nicht so oft, Gott sei Dank. Also, aber ich erkläre mir das so, dass die organisierten Energieberater sich auch Hilfe holen. Wir machen ja auch ganz, ganz viele Weiterbildungen. Also nicht wir als GEH-Bundesverband, das machen wir mit unseren Kooperationspartnern, die wir haben, mit den vielen neuen Produkten und so weiter. Aber unsere Mitgliedsverbände machen Weiterbildung. Und wenn man sich anguckt, die Weiterbildungen sind ziemlich voll. Und die Sommerumfrage hat es ja auch gezeigt, dass die Weiterbildungen, zumindest derer, die sich beteiligt haben, ja ein gutes nennenswertes Budget hat. Das heißt, die meisten Energieberater, die organisiert sind, sich öffentlich tatsächlich überall auch einmischen, sind qualitätsmäßig sehr, sehr gut dabei. Und deswegen wünschen wir ja dringend und eine, ob das nun ein Qualitätssiegel ist, ob das ein Berufsbild ist, auch für die breite Masse ein bisschen mehr Kontrolle, dass auffällt, wer macht richtig gute Arbeit und wer macht nicht so gute Arbeit. Aber mir gegenüber kann auch sein, dass die meisten höflich sind. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Kommt das außer von einzelnen Kunden nicht direkt zu. Immer in Gruppen und Gesprächen ist es aber überall Thema, egal wo ich hinkomme.
Ja, danke schön, Stefan Bollen. Unser Thema war das Thema, brauchen wir ein Berufsbild Energieberatung? Ich habe gesprochen mit Stefan Bollen vom Energieberatenden Verband GEHA.
Ja, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Ja, danke. Hat mir Spaß gemacht. Sie hörten den Podcast Gebäudewende aus der Redaktion des Gebäudeenergieberater. Produktion Carolina Bergedick. Am Mikrofon war Pierre und Ludwig. Es hat Ihnen gefallen? Dann abonnieren Sie uns gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Bis bald.